Das Projekt Einen Faden ziehen beschäftigt sich mit der Vergangenheit und Zukunft regionaler Textilproduktion im Salzkammergut. In dieser Podcast-Folge spreche ich mit der Koordinatorin Gabriele Schuller über die Entstehung und die Ziele des Projekts und auf welche Veranstaltungen sich Interessierte im Jahr 2024 freuen dürfen. Nachhaltige Materialien, großartige Handwerkerinnen, inspirierende Veranstaltungen. Ich stelle für dich einen bunten Strauß textiler Themen zusammen im Textilportal Podcast von und mit Gabriele Brandhuber. Ich habe heute Gabriele Schuller bei mir zu Gast. Sie ist Künstlerin, sie lebt in Linz und Gabriele hat ursprünglich eine Ausbildung in Webereitechnik gemacht, dann Kunstgeschichte studiert und viele künstlerische Ausbildungen absolviert. Sie leitet aktuell das Projekt Einen Faden ziehen im Rahmen der Kulturhauptstadt Europas Bad Ischl Salzkammergut, wo es dieses Jahr, also 2024, wo wir das aufnehmen, einige Veranstaltungen zum Thema lokale und nachhaltige Textilproduktion geben wird. Liebe Gabriele, herzlich willkommen.
Ja, danke Gabi für die Einladung.
Sehr gerne. Du, sag einmal, also die Kulturhauptstadt 2024, das ist ja ein Riesenprojekt mit unzähligen künstlerischen und kulturellen Veranstaltungen, darunter auch Ausstellungen, Theater, Konzerte, Performances. Wie seid ihr eigentlich auf die Idee gekommen, euch im Rahmen dieses Kulturhauptstadtjahres mit textilen Themen zu beschäftigen? Was war also der Auslöser eigentlich für dieses Projekt, Einen Faden ziehen?
Also unser Textilprojekt ist ja in Ebensee verankert, wo es über 90 Jahre eine textile Produktionsstätte gab, die den Ort sehr geprägt hat. Und da war es eigentlich naheliegend, sich mit textilen Themen zu beschäftigen.
Ja, was war das für eine textile Fabrik oder Firma?
Das war eine Weberei und Spinnerei, ja. Die wurde 1910 wurde die errichtet oder in Betrieb genommen. Und es gab da im Vorfeld unseres Projekts einen Auslöser, und zwar das Frauenforum Salzkammergut hat in Kooperation mit der Universität Salzburg ein Forschungsprojekt initiiert über die Geschichte der Arbeiterinnen in der Weberei. Mhm. Und unter der Leitung von Professorin Silvia Hahn und Doktorin Verena Lorbeer wurde die Geschichte der Arbeiterinnen untersucht und es entstand dann ein Film und eine Ausstellung mit einem Begleitheft, eine Radiosendung und eine Diplomarbeit. Und das Ganze war ein Liederprojekt und da gab es dann wichtige Erkenntnisse, nämlich das, dass man in den Interviews und Erzählcafés erfahren hat und erlebt hat, dass die Weberei als Textilbetrieb das soziale und kulturelle Leben des Ortes ganz stark geprägt hat. Ja? Mhm. Und anknüpfend an dieses Projekt wurde dann die Idee für das Textilprojekt Einen Faden ziehen entwickelt und bei der Bewerbung zur Kulturhauptstadt 2024 eingereicht.
Mhm, verstehe. Wir haben ja in einem Vorgespräch oder ich glaube in unserem ersten Telefonat sind wir ziemlich ausführlich ins Plaudern gekommen, gell, über diese Fabrik da in Ebensee und Parallelen zu anderen Textilfabriken in Österreich. Ganz bekannt ist ja diese Studie, die Arbeitslosen von Marienthal. Ich habe dir damals erzählt, dass ich letztes Jahr auf einer Exkursion war, dort in Grammat-Neusiedl in der Nähe von Wien, wo diese Studie eben durchgeführt worden ist. Was ich nicht gewusst habe, ist, dass das Arbeitslose waren aus einer Textilfabrik, die dort in den 30er Jahren zusperren hat müssen. Und dort in dieser Ausstellung habe ich auch, also da gibt es eine kleine Ausstellung regional, und da war auch ganz viel die Rede davon, wie wichtig diese Textilfabrik war und welche sozialen Einrichtungen eigentlich sich um diese Textilfabrik herum gebildet haben. Er hat verschiedene Vereine gegeben, einen Radfahrverein, einen Schwimmverein, einen ich weiß nicht was, einen Gesangsverein und so weiter. Also so, das habe ich total spannend gefunden, dass damals, also in dieser Zeit um 1900, diese Fabriken mit den angeschlossenen Arbeitersiedlungen, also nicht nur zum Arbeiten da waren, sondern dass da auch ganz viel gemeinschaftliche Aktivitäten waren. Und so wie du das mir damals erzählt hast am Telefon, war das ja da in Ebensee ganz ähnlich.
Ganz richtig, ja. Und zwar für die Unternehmer, die diese Fabriken errichtet haben und betrieben haben, war es einfach notwendig, genug ArbeiterInnen, vor allem Frauen, ja, zu haben. Mhm. Im Textilbetrieb waren das eben vorwiegend Frauen. Und das war ganz klar, wenn man da nicht irgendeine Option geschaffen hat, dass die Frauen auch wirklich arbeiten konnten, neben ihrer Tätigkeit als Hausfrauen und Kinder, ja, dann war das nicht möglich, Menschen zu bekommen, die in der Fabrik arbeiten. Ja. Mhm. Und, ja, und das war, also von, wenn man jetzt die Geschichte betrachtet, der Ebenseer Spinnerei, also gegründet wurde sie ja als Spinnerei, aufgehört hat sie als Weberei. Ja. Das hat sich im Laufe der Jahre ja sehr verändert. Und ich finde immer spannend, wenn man Textilgeschichte sich ein bisschen näher anschaut, dann kann man eigentlich auch die, ich sage jetzt mal, die Entwicklungen ja, der Geschichte überhaupt, vor allem aus der sozialen Perspektive oder soziologischen Perspektive auch ganz gut nachvollziehen, weil Textilindustrie einfach so ein wichtiger Zweig war, ja, weil wir brauchen Textilien genauso wie das Essen. Das ist also neben den Lebensmitteln ist Textilherstellung einfach überlebensnotwendig für uns alle. Ja. Und es ist ja ganz interessant, wie das entstanden ist, also, oder wie es dazu kam, dass in Ebensee eine Weberei gebaut, also eine Spinnerei gebaut wurde. Ja, und zwar zur Jahrhundertwende begann das Gmundner Unternehmen Stern und Haferl mit der Errichtung zahlreicher Wasserkraftwerke im Salzkammergut. Unter anderem das Offensee-Kraftwerk in Ebensee. Ja. Mhm. Und der Ingenieur Stern, der Mitinhaber von Stern und Haferl war, gab dann den Impuls zum Bau der Spinnerei. Ja. Zu der Zeit wurde nämlich in der Textilindustrie wurden die Maschinen von Dampfkraft, war damals schon, ja, manche hatten noch diese den Wasserkraftantrieb mit den Transponderbändern, ja, aber allgemein war schon Dampfantrieb umgestellt, und da, wo in dieser Zeit wurde dann auf Strombetrieb umgestellt. Ja. Mhm. Und vermutlich hat sich der Ingenieur Stern dann mit dem Textilunternehmen einen attraktiven Stromabnehmer erhofft. Ja. Ah. Und auf sein Anraten richtete dann die tschechische Familie Anton Porak eine Baumwollspinnerei ein, ja, die dann 1910 in Betrieb genommen wurde.
Okay.
Und die Fabrik selbst war also nicht nur ein Ort des Arbeitens, sondern auch des gemeinschaftlichen Lebens. Ja, der Porak hat dann um die Fabrik herum Wohnhäuser für die Belegschaft errichten lassen, wo es zur Blütezeit des Betriebs ein gemeinwohlorientierte Sozialeinrichtungen gab, ja, wie zum Beispiel Kinderkrippen, Krabbelstuben, Konsumvereine. Ja. Es gab sogar diese kleine angeschlossene Landwirtschaften für die Selbstversorgung mit Lebensmitteln.
Ja. Ja.
Und die Frauen, die eben den Großteil der Beschäftigten im Betrieb darstellten, hatten die Möglichkeit, durch angebundene Kinderbetreuung ein eigenes Einkommen zu verdienen. Ja. Teilweise gab es bis zu 600 Arbeiterinnen in dem Betrieb.
Mhm.
Genau. Ja, das ist einfach diese Geschichte, wie das entstanden ist und wie sich das entwickelt hat. Und es gab ja viele Arbeiter in Ebensee schon vor Ort, weil ja ursprünglich vorher die Saline da war. Das heißt, es gab viele Familien, viele Menschen, die da gelebt haben und die Arbeit auch gesucht haben. Ja, und das, die Geschichte mit der Saline ist ja dann sozusagen runtergegangen. Das wurde, also diese ganzen Pfannen und die Siederei wurde ja umgestellt. Also da wurden nicht mehr so viele Menschen benötigt. Und vor allem die Frauen, die hatten ja, es gab ja die Männer, die da gearbeitet haben, auch Holzknechte und so weiter. Und die Frauen waren ja nicht, hatten ja keine Beschäftigungsmöglichkeit bis zu dem Zeitpunkt.
Verstehe. Okay. Ja, das ist etwas, was offensichtlich wiederkehrt bei diesen Textilfirmen, dass da rundherum sich so ein, ich sage es mal, Ökosystem bildet oder einfach ganz viel Unterstützung für die Textilarbeiterinnen damals rund um die Firma bestanden hat. Du hast gesagt, 1910 wurde die Baumwollspinnerei gegründet und 90 Jahre ist sie bestanden. Das wäre ja dann bis 2000.
Da habe ich mir jetzt vertan.
Alles gut.
Also 1992 wurde sie geschlossen. Ja.
Also relativ spät eigentlich für solche Textilbetriebe.
Das ist richtig, ja. Mhm. Es gab also ein großes Auf und Ab in der Geschichte. Ja. 1962 sollte sie auch schon mal geschlossen werden. Ja. Es gab davor einige Besitzerwechsel schon. Also 1910 bis 1916 hat die Familie Porak die Fabrik geführt. Dann hat die Industriellenfamilie Isidor Mautner den Betrieb übernommen. 1922 gab es dann einen weiteren Besitzerwechsel, wobei das war eigentlich intern. Die Mautner hatte ein Textilimperium und hatte da die Bottendorfer Spinnerei und Felixdorfer Weberei gekauft. Und dann wurde eben diese Spinnerei und Weberei Ebensee in die Bottendorfer und Felixdorfer übergeführt. Ja. Mhm. Und wie dann das Mautnersche Textilimperium zerbrochen ist, ist ja trotzdem die Bottendorfer Spinnerei und Felixdorfer Weberei hat dann weiter bestanden unter anderer Führung. Ja. Mhm. Und insofern war das eigentlich ein Konstrukt, wo man oft gar nicht wusste, welche Personen da wirklich dann dahinter stehen. Ist ganz ähnlich eigentlich wie heute. Ja. Sehr, sehr spannend.
Ja. Ja, zur Familie Mautner und vor allem Isidor Mautner und seine Söhne, denen ja auch eine Zeit lang eben diese Firma in Marienthal, also Kramert-Neusiedl bei Wien, gehört hat, da bin ich gerade am Recherchieren und da möchte ich gerne mal eine eigene Folge drüber machen. Das ist eine extrem spannende Familien-, aber auch Industriegeschichte, die da dahinter steckt, hinter dieser Familie. Ja, also 1992 erst, das heißt, in diesem Forschungsprojekt, von dem du vorher gesprochen hast, in diesem LIDA-Projekt, habt ihr wahrscheinlich oder haben die Personen, die das gemacht haben, wahrscheinlich auch noch ganz, ganz viele Leute zum Reden, die da gearbeitet haben, weil so lang ist das ja jetzt noch nicht her. Ich meine, ja, es sind auch 30 Jahre, aber da merkt man wieder, wie alt ich bin. Aber da waren dann wahrscheinlich aber wirklich noch viele Leute, die das gewusst haben, wie das damals war und wie der Betrieb in dieser Firma funktioniert hat und so, oder?
Ja, ganz richtig. Also da wurde eben ganz viel aufgearbeitet von der Geschichte durch Erzählcafés im Prinzip also Oral History wurde verwendet, um einfach die ArbeiterInnen, die in der Weberei beschäftigt waren, die noch am Leben waren, ja, da gab's etliche, ja, und die waren alle ganz begeistert, dass sie über ihre Zeit in der Weberei erzählen durften, weil das war für sie, also die waren sehr, diese Frauen waren, also was rausgekommen ist einfach bei diesen Interviews, war, dass die Frauen sehr selbstbewusst waren, ja, weil sie haben ihr eigenes Geld verdient. Und das war schon etwas Spezielles für die Zeit, auch die jetzt, also für die spätere Zeit auch noch, ich sage jetzt einmal, also die wir da interviewt haben, die waren jetzt grob gesagt zwischen den 60ern bis zum Ende der Fabrik beschäftigt, ja. Also, und das war eine, das wissen wir ja auch aus unserer eigenen Geschichte, ja, weil wir alle, also du und ich, wir sind in dem Alter, wo wir uns dann noch erinnern können, dass das nicht selbstverständlich war, zu der Zeit als Frau einen Job zu haben und unabhängig zu sein. Ja. Genau.
Ja. Okay, das heißt, das ist so quasi die Vorgeschichte zu eurem Projekt, das jetzt dieses Jahr durchgeführt wird. Wie ist das jetzt dieses Jahr? Mit welchen Themen beschäftigt ihr euch da vertieft? Oder mit welchen Themen und welche Themen wird es denn da gehen in diesem Jahr?
Zu den Themen möchte ich sagen, dass der Zugang zu textilen Rohstoffen ja schon immer die Entwicklung in der Textilproduktion prägte. Ja. Und gegenwärtig sehen wir uns konfrontiert mit einer Textilproduktion, die häufig mit Ausbeutung von Menschen, von der Natur und ihren Ressourcen einhergeht und da erhebliche Umweltprobleme und soziale Missstände verursacht. Und darum setzen wir uns thematisch mit unserem Projekt bei den Rohstoffen an. Mhm. Also wir haben überlegt, was braucht es, um einen Wandel, eine Veränderung in der textilen Produktion herbeizuführen. Und wir haben gesagt, es braucht die Stärkung des regionalen Handwerks, um überhaupt wieder regionale Rohstoffe verarbeiten zu können. Mhm. Und wir haben uns Rohstoffe ausgesucht, die eine lange Tradition in der Region haben und hatten, ja, weil teilweise ist die Tradition ja abgebrochen, zum Beispiel beim Flachs, ja, der wurde früher angebaut wird schon lange nicht mehr angebaut. Ja. Ich sage jetzt mal grob gesagt, in den 50er Jahren haben noch einzelne landwirtschaftliche Betriebe noch Flachs angebaut, aber sagen wir mal so, ursprünglich ist das schon länger aus, dass da ein Niedergang passiert ist. Neben dem Flachs beschäftigen wir uns dann auch noch mit Schafwolle und auch mit Alttextilien.
Mhm.
Genau.
Das heißt, das sind die drei thematischen Schwerpunkte, wo es Veranstaltungen gibt zu Leinen, Flachs. Ah, da macht sie, glaube ich, auch einen Flachs-Jahreskreis mit der Christiane Säuferlein von Faser und Farbe.
Richtig.
Ja, und dann Wolle und ich sage jetzt mal Upcycling. Ich macht's, glaube ich, auch ein Wollsymposium im Juni. Was ist denn das Ziel dieses Wollsymposiums?
Also beim Wollsymposium werden ExpertInnen sich beschäftigen, damit die Rohwolle zu untersuchen von Schafen aus der Region. Ja, wir möchten dabei eine Plattform schaffen für Vernetzung, wo ExpertInnen, HandwerkerInnen, LandwirtInnen, UnternehmerInnen und Wollbegeisterte zusammenkommen und sich austauschen können. Mhm. Genau. Und die Details kann ich jetzt noch nicht sagen, weil bei so einem Projekt ist natürlich auch die Zeit immer etwas knapp, um alles zu entwickeln. Und ich habe jetzt Gott sei Dank eine Mitarbeiterin dazu gewinnen können, die sich selber mit Wolle auch schon intensiv beschäftigt hat und die mir da jetzt zur Seite steht und mich da tatkräftig unterstützt.
Magst du ein bisschen mehr über das Programm erzählen oder über die einzelnen Programmpunkte oder die Themenbereiche?
Ja, also wir haben, wie gesagt, diese drei Rohstoffe, die wir behandeln, mit dem Flachsjahreskreis, das haben wir schon erwähnt, und dem Wollsymposium, wo die Schafwolle behandelt wird. Und dann haben wir auch noch Upcycling-Workshops, wo wir textilen Rohstoffe, also die Alttextilien, beforschen. Und da haben wir dann einige Workshops zu diesem Thema auch noch mit eingeplant. Genau. Und was es dann noch gibt, das ist der Handarbeitsstammtisch. Da wird monatlich halten wir ein Treffen ab. wo sich dann Interessierte einfach auch austauschen können und gegenseitig unterstützen können mit ihren Kenntnissen und Fähigkeiten.
An wen richtet sich das Programm? Und wenn ich interessiert bin, wo kann ich dann finden oder mir anschauen, welche Veranstaltungen ihr da macht?
Also die Veranstaltungen richten sich an ein Publikum. Einerseits sind das interessierte Laien. Andererseits wollen wir aber auch Professionisten mit ins Boot holen. Landwirte zum Beispiel, die Schafe züchten, die vielleicht wieder versuchen wollen, Flachs anzubauen. Wir möchten HandwerkerInnen, die in der Region arbeiten und sich mit Textil beschäftigen, auch mit ins Boot holen. Also wir sind da sehr breit aufgestellt. Ja. Wir haben Kooperationen mit verschiedenen textilen Stakeholdern in der Region. Es gibt ja eine Modeschule in Ebensee. Mhm. Mit der haben wir einige Veranstaltungen. Wir haben dann noch das Handarbeitsmuseum in Traunkirchen, ja. Eine Quiltgruppe in Ebensee. Dann haben wir die Sportmittelschule, mit der wir kooperieren, und auch mit der Pfarre machen wir einige Veranstaltungen. Also wir sind sehr verankert im Ort, um unser Projekt wirklich weit in die Bevölkerung hineinzutragen. Mhm.
Sehr gut. Das heißt, wir werden die Links oder den Link zu der Webseite in die Shownotes geben, wo man sich über das Programm informieren kann. Da kann man auch einen Newsletter abonnieren. Das ist großartig, weil dann erfährt man nämlich direkt in die Inbox oder in die Mailbox von euren Programmpunkten. Und und dokumentieren werdet ihr das wahrscheinlich dann auch auf diesen Webseiten. Ne?
Wir werden einerseits auf den Webseiten also das hineinstellen, was alles passiert. Die Dokumentation wird eher stattfinden über die Social-Media-Kanäle. Da haben wir sowohl bei Facebook als auch bei Instagram einen Kanal, wo wir alles, was praktisch passiert, gut dokumentieren. Und es wird dann auch zum Ende des Projekts, also im November, wird es eine Abschlussausstellung geben, wo die textilen Visionen im Salzkammergut, die ganzen Erkenntnisse aus dieser Zeit, wo wir da arbeiten, dann präsentiert werden und gebündelt vorgestellt werden.
Okay, sehr spannend. Gut, ich meine, das Salzkammergut ist sowieso immer eine Reise wert, aber und Textilinteressierte haben jetzt noch zusätzlich die Gelegenheit, sich mit textilen Themen zu beschäftigen, wenn wir euch besuchen kommen im Rahmen dieses Jahres und eures Projektes. Wunderbar, dann sage ich vielen herzlichen Dank für das Gespräch. Ich wünsche dir ein wunderbares, produktives Jahr voller Austausch mit ganz viel Erkenntnissen über, wie man bei euch im Salzkammergut dieses textile Thema wieder verstärkt aufgreifen kann.
Ja, ich danke dir, Gabriele, für die tolle Möglichkeit, da mein Projekt vorzustellen. Das ist wunderbar und ich freue mich dann, wenn ich auch aus dem Süden viele Menschen dann willkommen heißen darf im Salzkammergut.
Dieses Projekt und Programm werden uns das Jahr 2024 überall so begleiten. Ich werde mit Sicherheit zur Eröffnung mit Textil Brunch in der Modeschule Ebensee am 20. April fahren. Dann möchte ich mir das Wollsymposium Ende Juni anhören und natürlich die Abschlussausstellung im November anschauen. Vielleicht treffen wir uns ja bei der einen oder anderen Veranstaltung. Auch dieses Mal freuen wir uns auf deine Anregungen und Fragen. Schenke uns einen Kommentar unter dem Artikel zu dieser Podcast-Folge. Den findest du unter dem Link textilportal.net/podcast032. Wenn du dort bist, dann abonniere gerne auch meinen Newsletter, genannt die Textilpost. Dann wirst du von neuen Podcast-Folgen, von kommenden textilen Veranstaltungen und von neu am Textilportal eingetragenen Betrieben informiert. Wenn du möchtest, kannst du mir auch ein bisschen Geld in den Hut werfen. Jeder finanzielle Beitrag hilft, dass ich dich weiterhin mit wertvollen Informationen und tollen Geschichten versorgen kann. Den Link zur Spendenseite findest du unter textilportal.net/spenden oder in den Shownotes. Bedanken möchte ich mich diesmal bei Anja und bei Heidi, die seit der letzten Podcast-Folge noch für den Adventskalender gespendet haben. Vielen Dank für eure Unterstützung. Ich danke dir fürs Zuhören und ich freue mich auf dich in der nächsten Folge vom Textilportal Podcast.